Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Ilka Petersen. Schön, dass ihr dabei seid. Mein neuer Podcast, Alles auf Anfang. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, euer Leben komplett zu verändern? Vielleicht, weil ihr sagt, oh, irgendwie, ich habe jeden Morgen das Gefühl, ist das jetzt alles? Und ich habe irgendwie keine Lust zu meiner Arbeit. Irgendwie nervt mich das alles. Oder vielleicht ist es auch eine Neugier, dass ihr sagt, oh, ich wollte schon immer mal selbstständig sein, so ein Café aufmachen oder irgendwie was anderes machen. Ja, um solche Geschichten geht es hier bei mir, die ordentlich Mut machen. Alles auf Anfang. Mein Gast heute hatte ein wirklich aufregendes Leben in Berlin. Die Karriere läuft, viel Geld, tolle Reisen. Dann managt sie das Concordia-Schiffsunglück. Das erste Mal Zweifel. Dazu das Gefühl, irgendwie unglücklich zu sein. Und irgendwann der Wunsch nach einem Umbruch. Es ging auf die Alm und die veränderte ihr Leben. Heute ist sie Spiegel-Bestseller-Autorin und Coach, Katharina Afflerbach. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
So. Meine Liebe, hast du gesehen, wie ich das hier für dich schon so ein bisschen, damit du dich wohlfühlst, habe ich hier auch Bergkräutertee für dich.
Wahnsinn.
Damit es hier auch so ein bisschen nach Kräutern duftet. Ich habe auch so ein bisschen Atmosphäre mitgebracht. So. Was sagst du?
Hola da Iti.
Kommt da gleich so ein Bild bei dir?
Das kommt, das direkt. Also ich bin eigentlich gar nicht mehr hier in Hamburg im Studio, sondern ich schwebe schon über die Alpwiesen.
Ach, schön. Also ich persönlich habe das Gefühl, ich kann schon viel besser durchatmen, wenn ich diese Geräusche höre. Guck mal, ich habe auch so ein Original hier.
Das ist wirklich der Wahnsinn. Das macht mich so neidisch, jetzt diese Glocke zu sehen. Ich habe zu Hause tatsächlich ein Original aus der Schweiz. Die lockt natürlich magisch an und da wird da ordentlich geklöppelt, ja.
Ja, über deine Zeit auf der Alm müssen wir auf jeden Fall noch ausführlich sprechen, vor allem wie dich das dann auch verändert hat. Aber ich würde sagen, vorher werfen wir, um dich so ein bisschen besser eben auch kennenzulernen, noch einmal einen kurzen Blick auf die Schlagzeilen zu dir. Eine Karriere auf der Überholspur. Die Costa Concordia machte sie zur Trauerbegleiterin. Von den Markenpumps ging's in die Gummistiefel. Sie sagt, ich bin keine fremdgesteuerte Karrierefrau mehr. Ich lebe mein Leben so, wie ich es will.
Ja, könnte ich unterschreiben.
Ja, passt das alles so? Da bin ich froh. Du sag mal, ich habe jetzt schon gesagt, du hattest so eine Karriere auf der Überholspur. Wie können wir uns das vorstellen? Also wie war dein Leben damals?
Also mein Leben war richtig schön und vollgepackt und voller Energie. Und vielleicht typisch für Leute wie mich, die mit der Uni fertig sind und dann relativ unreflektiert und unüberlegt ins Berufsleben starten. Und ich habe einfach alles mitgenommen, was mir irgendwie angeboten wurde. Zuerst habe ich bei einer Flusskreuzfahrtreederei gearbeitet in Köln und war da Marketingleiterin und habe ganz viele spannende Projekte gehabt. Ich habe Fotoshootings organisiert, Pressereisen begleitet, den Katalog produziert, die erste Website, das war damals was ganz Neues, aufgebaut. Also das komplette Marketing-Instrumentarium quer durch die Bank. Und was wirklich das Tolle war, ich konnte immer wieder reisen, immer wieder mit den Schiffen irgendwo irgendwas tun, eine Schiffstaufe, eine Pressereise. Und das hat mich natürlich als junge Frau, frisch von der Uni, absolut geflasht. Also ich habe mich einfach so mitreißen lassen.
Du hast dich mitreißen lassen, aber von wem? Weil diese Karriere, also wirklich diese Flusskreuzfahrten, dann hast du Costa-Kreuzfahrten, Marketingchefin bei Dorinto Hotels. Ich meine, das sind ja richtige Namen. Also da muss ja aus dir heraus sowas gewesen sein, dass du irgendwie Karriere machen willst, oder?
Ja, wobei Karriere eigentlich nie auf meiner persönlichen Wunschliste stand. Jetzt mit dem Abstand kann ich die Dinge natürlich viel besser sehen. Also was ich heute weiß, ist, dass ich absolut leistungsgetrieben war und auch ein Stück weit eine große Perfektionistin. Und ich komme aus einer großen Familie, vielleicht hat das auch damit zu tun. Ich war das vierte von fünf Kindern und wenn man gesehen werden wollte, sozusagen zu Hause in der Masse nicht untergehen wollte, musste man irgendwie auch fleißig sein oder andere Dinge finden, um sich zu behaupten, um sich zu beweisen, um sich irgendwie darzustellen. Und das hat sich vielleicht im Berufsleben so eingeschlichen und dann habe ich Blut geleckt.
Mhm. Warum? Was hat dir daran gefallen?
Die Aufmerksamkeit und die Bestätigung, also das machte schon ein bisschen süchtig. Also ich hatte damals einen ganz tollen Chef, der mich richtig gefördert hat, den ich zu der Zeit auch als meinen Mentor bezeichnen würde. Und so eine Aufmerksamkeit und so gepusht zu werden und gefördert zu werden, das kannte ich nicht, weil ich war ja immer nur eine von vielen zu Hause und das hat mir wahnsinnig gut geschmeckt.
Und wie war dann so dein Privatleben in der Zeit? Hattest du überhaupt eins?
Wenig, also wirklich wenig. Und vor allen Dingen habe ich mich selber da immer weiter reingesteigert. Ich habe entschlossen, dass ich abends bis 22, 23 Uhr im Büro bleibe. Ich habe aus eigenem Antrieb entschieden, auch samstags und sonntags ins Büro zu gehen. Also das hat mir natürlich niemand aufoktroyiert, sondern das war meine freie Entscheidung. Ich habe mich da richtig reingesteigert.
Wenn man immer nur rennt, ne, und immer am Wochenende arbeitet und so, muss man sich ja auch nicht mit sich auseinandersetzen.
Ja, also irgendwann, glaube ich, ist das wirklich so gekippt, dass ich das benutzt habe, auch als Ablenkung, weil du hast eben nach dem Privatleben gefragt. Klar, irgendwann war davon natürlich nicht mehr wirklich was übrig.
Hast du das gar nicht vermisst?
Zu der Zeit nicht, weil das andere hat mir ja so viel gegeben. Also ich war da ja wirklich in den ersten Jahren wie in so einem Rausch. Es hat mich ja wirklich beflügelt. Ich konnte so viel lernen. Ich konnte raus aus meiner provinziellen Kindheit. Ich lebte in der großen Stadt in Köln. Ich war wichtig in Anführungsstrichen. Ich fühlte mich wichtig und das hat mir in den ersten Jahren so viel gegeben, dass ich das andere erstmal nicht vermisst habe.
Also so getrieben sich das anhört, hast du dich wohlgefühlt in der Zeit?
In der Zeit ja. Und irgendwann fing es dann eben an zu kippen. Und bei mir war das eine Asthmaerkrankung. Und das Absurde ist, dass ich, bevor ich an Asthma erkrankt bin, schon fast innerlich gebettet habe, ob mir mein Körper vielleicht irgendein Zeichen schicken könnte. Weil mir war vom Verstand her völlig klar, dass das so nicht ewig weitergehen kann. Mir war völlig bewusst, dass ich hier den absoluten Raubbau an mir selber betreibe. An meinem Körper, an meiner Seele, an meinen Freundschaften, an meiner Familie. Und ich wusste aber, dass ich zu schwach bin, von meinem eigenen Willen her, selber einen Weg daraus zu finden. Und heute schäme ich mich natürlich für den Gedanken, kein Mensch wünscht sich eine Krankheit. Das ist ja ganz furchtbar, so einen Gedanken zu denken. Aber so verzweifelt war ich, weil ich nicht wusste, wie ich aus dieser selbst fabrizierten Zwickmühle da wieder rauskomme. Und dann ist es tatsächlich irgendwann so gekommen, dass ich immer schlechter Luft bekam. Also ich hatte wirklich das ganze Gewicht der Welt, was ich immer meinte, tragen zu müssen, weil ich mich so wichtig und so unersetzbar fühlte, das drückte eines Tages immer mehr auf meine Lunge.
Weil du hast nichts abgegeben, ne? Also andere, die irgendwie Hobbys hatten oder so, das fandst du immer irgendwie blöd, ne?
Richtig, also ich habe mich über andere erhoben. Also ich habe die belächelt. Leute, die ein Privatleben hatten, also meine ArbeitskollegInnen, die habe ich insgeheim belächelt und habe mich im Gegensatz innerlich gelobt, weil ich ja hier so fleißig bin und sonst ja hier alles zusammenbrechen würde ohne meinen Einsatz. Also das sind alles Erfahrungen und Gedanken, für die ich mich heute natürlich schämen muss.
Dann wurdest du, ja, es war Anfang 30, da fing es an, ne, mit deinem, dass du schlechter Luft bekommen hast. Hast du es aber auch erstmal ignoriert oder wie?
Ja, ich habe es erstmal ignoriert, obwohl ich ja darum gebeten hatte, ein Zeichen zu bekommen, habe ich es ignoriert, weil das konnte ja nicht sein, ne? Dass ich jetzt hier nicht mehr funktioniere und dass ich jetzt zum Arzt gehen müsste. Also ich wollte um keinen Preis der Welt Schwäche zeigen.
Und dann gab es einen Moment, wo dir wirklich die Luft wegblieb, oder?
Ja, den gab es. Und heute muss ich auch sagen, Gott sei Dank, dass es den gab. Ich war auf einer Dienstreise unterwegs und habe im Zug gesessen und ich wollte einatmen, was ja eigentlich ein absoluter Automatismus ist. Und es kam keine Luft, es kam wieder mal keine Luft in meinen Lungen an. Und so tief ich auch gesogen habe und so viel ich auch gejapst habe, es kam keine Luft in meiner Lunge an. Und dann habe ich Angst bekommen und da habe ich wirklich richtig Panik bekommen. Ich habe mich in den Armstützen von dem Zugsessel festgekrallt und habe wirklich um Luft gerungen. Und in diesen Sekunden waren es ja wahrscheinlich nur, habe ich mir geschworen, sobald ich von der Dienstreise zurück bin, ist mein erster Gang zum Arzt. Und durch diese Angsterfahrung habe ich auch endlich die Scheu verloren, mir helfen zu lassen. Die Botschaft von dem Arzt und dieses Erlebnis auf der Zugfahrt war so prägend und war so eindeutig, dass ich angefangen habe, ernsthafte Schritte zu unternehmen, mein Leben zu verändern.
Wie sahen die ersten Schritte aus?
Meine beste Freundin hat mir geholfen, indem sie mir wochenlang jeden Abend um 18 Uhr eine SMS ins Büro geschickt hat. Und da stand ein Wort drin.
Feierabend.
Feierabend.
Ja.
Und das war so hilfreich. Es war auch überhaupt hilfreich für mich, anderen von meiner Schwäche in Anführungsstrichen zu erzählen, zuzugeben, dass ich mich hier in eine Krankheit reinmanövriert hatte. Und in dem Moment, wo ich das meiner Freundin und meiner Familie gestanden habe, in dem Moment konnte mir ja auch Hilfe widerfahren. Wenn ich auch das wieder für mich behalten hätte, weil ich ja so perfekt und unangreifbar sein wollte, hätte mir diese Hilfe überhaupt nicht widerfahren können. Und diese einfache SMS hat so viel mit mir gemacht.
Ja, du hast dann regelmäßig Urlaub gemacht, auch mal pünktlich Feierabend. Ne? Hast wieder deine äußeren Umstände geändert, also bist umgezogen nach Hamburg, hast dort ins Marketing für Costa Concordia gewechselt. Aber so richtig verändert hast du im Grunde nichts, oder? Also was fehlte?
Welche Werte ich im Unternehmen vertrete oder wie ich als Person mich mit meinen Talenten und auch mit meinem Wesen einbringen kann, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Das heißt, ich bin eigentlich vom Regen in der Traufe gelandet. Und dann kam der 13. Januar 2012 und die Concordia ist untergegangen und mein Marketing-Bürojob ist von einem Tag auf den anderen zerbrochen und alle Rahmenbedingungen haben sich nochmal verändert.
Du bist im Grunde genommen teils zur Trauerbegleiterin geworden. Ne? Du bist hingeflogen. Erzähl mal, wie das war, also ab wann du da involviert warst.
Ja, also im Grunde bin ich direkt ab dem Tag nach dem Unglück ins Krisenmanagement gerutscht, wie wir alle, weil unsere normalen Jobs sich für eine Zeit lang in Luft aufgelöst hatten. Vor allen Dingen bei uns in der Marketingabteilung, weil wenn sowas passiert, gibt es erstmal kein Marketing und keine Werbung mehr zu machen. Ich habe zuerst mich um die Passagiere gekümmert, die deutschen Passagiere gekümmert, die an Bord der Unglücksreise gewesen waren und die dann in den Tagen danach nach Hause gereist sind und habe die alle abtelefoniert, um zu schauen, ob es ihnen gut geht, ob sie gut zu Hause angekommen sind und ob wir sie irgendwie unterstützen können, sei es mit psychologischer Hilfe oder mit der Vermittlung von Kontakten zu Ärzten oder was auch immer sie vielleicht brauchen würden. Das war der erste große Aufgabenblock. Und dann kristallisierte sich in den Tagen danach immer mehr heraus, ja, von wie vielen Vermissten wir eigentlich sprechen. Und dann wurden auch schon die ersten Leichname geborgen. Und dann so langsam bekamen wir Klarheit darüber, wie viele Opfer zu beklagen waren und wie viele Menschen immer noch fehlten. Und dann ist die Aufgabe an mich herangetragen worden, ob ich die Familien betreuen möchte, wo jemand verstorben war oder wo noch jemand vermisst wurde.
Das ist eine ganz schön große Aufgabe für jemanden, der da bisher noch keine Berührungspunkte hatte.
Ja, das ist richtig. Also ich war natürlich professionell oder von einer Ausbildung her nicht auf diese Aufgabe vorbereitet. Aber bei diesen Hunderten von Telefonaten mit den zurückgereisten Passagieren, die ich vorher geführt hatte, da habe ich gemerkt, ich kann das. Ich kann den Menschen zuhören. Ich kann mit den Gefühlen umgehen, die hochkommen in diesen Gesprächen. Und das hat vielleicht auch mein Chef so gesehen und hat mich deswegen gefragt, ob ich diese Aufgabe, die Angehörigen zu betreuen, übernehmen möchte.
Ich finde das enorm und es ist natürlich auch wieder dieses, was du kannst, dich selbst zurückstellen, um sich einer Aufgabe zu widmen. Ne? Ich finde es an sich ganz schön heftig, jemanden dahinzusetzen, der nicht ausgebildet ist. Also du bist eine starke Persönlichkeit, du hast es umgedreht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da viele bei waren, die damit nicht umgehen können. Die können da auch zerbrechen an sowas. Ne? Also an diesen ganzen traumatischen Erlebnissen, die ihnen da gesagt wird. Du hast aber weitergemacht. Und du sagst ja auch, es hat dir was gegeben. Wahrscheinlich auch hattest du vielleicht sogar das erste Mal das Gefühl, du hast eine Aufgabe mit Sinn?
Ja, es war natürlich ein komplett anderes Arbeiten als in all den Jahren davor. Gerade im Marketing. Das ist ja so ein, ja, man kann schon fast sagen, ein virtueller Job. Also du hast ja immer nur mit imaginären Dingen zu tun. Du machst Werbung, die verpufft. Du kreierst Träume, Sehnsüchte in den Menschen. Aber es ist ja nie was Handfestes. Und ich war auch immer nur in der Zukunft unterwegs, die Werbeaktionen der Zukunft zu planen. Die Kataloge wurden teilweise für 2 Jahre im Voraus geplant und konzipiert. Aber ich war nie im Moment und ich habe nie mit Menschen gearbeitet. Und plötzlich konnte ich durch das traurige Unglück der Concordia erleben, dass ganz andere Qualitäten in mir stecken, dass ich als Mensch plötzlich ganz neue Talente an mir entdecken kann und damit auch ein echtes Geschenk machen kann und nicht nur den Werbekatalog auf den letzten Kommafehler Korrektur lese, sondern wirklich mit jemandem einen Schmerz teilen kann, eine Anlaufstelle für jemanden zu sein, der was loswerden möchte, auch wenn es immer noch in diesem unternehmerischen Kontext war. Aber das hat mir natürlich Kraft und auch Mut geschenkt, weiterzumachen.
Aber du hast dann beschlossen, ich mache hier einen Cut, ich gehe wieder einen neuen Job ein.
Ja, ein paar Monate später, als das Krisenmanagement abgeschlossen war und wir wieder so im ganz klassischen Marketing-Rhythmus angekommen waren, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, einen neuen Job anzutreten und auch nochmal die Stadt zu wechseln. Dann bin ich wieder zurück nach Köln gezogen und habe auch die Branche gewechselt, bin dann in die Hotellerie eingestiegen.
Es wirkt immer so, als würdest du weglaufen. Also weißt du, so dieses am Wochenende arbeiten und so weiter. Dann kommt das Unglück und da funktionierst du. Also und dann wechselst du immer noch die Städte. Es ist wie so ein ewiger Lauf.
Ja, ich hab's nicht sehen können oder wollen. Ich hab's nicht hören können oder wollen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass an meinem allerersten Arbeitstag bei meinem letzten festen Arbeitgeber mir alles wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Ich bin also meine letzte Stelle angetreten und an meinem allerersten Arbeitstag wurde ich in das Büro meines Chefs gerufen und ich habe mich gefreut und habe gedacht, ja, jetzt bekomme ich bestimmt einen Blumenstrauß oder er möchte sich mit mir zum Mittagessen verabreden, wie man das vielleicht am ersten Arbeitstag macht.
Herzliches Willkommen.
Und das, was ich bekommen habe, war genau das Gegenteil. Ich habe eine 20-minütige Standpauke bekommen und wurde regelrecht angeschrien, das muss ich leider so sagen. Habe dann feststellen dürfen, dass ich es mit wahrscheinlich einem Choleriker zu tun hatte. Und ich wurde also verantwortlich gemacht für irgendwas, was in dieser Abteilung, für die ich ab dem Tag zuständig sein sollte, in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Ohne mit einem Wort zu sagen, schön, dass Sie jetzt da sind und jetzt das mal alles aufräumen können. Und da war mir wirklich in einer Millisekunde klar, das lasse ich jetzt nicht mehr mit mir machen. Jetzt erkenne ich meine Grenze. Jetzt entdecke ich meine Werte, wie ich arbeiten möchte und welche Qualitäten von mir ich frei sein möchte anzubringen. Und ich habe dann sozusagen die Luft angehalten, die Füße stillgehalten, ich dann die Zeit an den Abenden und Wochenenden genutzt, mein neues Leben zu planen.
Wie hast du dein neues Leben geplant? Also wie bist du das angegangen? Weil ich meine, es sind vorher schon viele Dinge passiert, die dich nicht wachgerüttelt haben. Aber dann dieses Gespräch mit dem neuen Chef. So, und für dich hast du dann gedacht, okay, das mache ich nebenher und bereite das vor. Wie macht man das?
Also für mich war der Rettungsanker oder eigentlich das beste Instrument, auf das ich gekommen bin, war, dass ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Meine beste Freundin hatte auch schon eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und ich habe an ihr beobachten können, wie die sich über die Zeit, über die Monate, die diese Ausbildung gedauert hat, verändert hat. Wie sie in ihrem Leben aufgeräumt hat. Wie sie für sich neue Ziele gesteckt hat. Wie sie neue Ressourcen in sich selbst entdeckt hat. Und da habe ich gedacht, das will ich auch und das brauche ich auch. Und dann habe ich mich für eine Coaching-Ausbildung entschieden. Und das Gute war wirklich, für mich, da kann ich ja nur für mich sprechen, dass diese Ausbildung über Monate ging. Das waren immer so Wochenendmodule. Und für mich wäre es verkehrt gewesen, so eine Nacht- und Nebelaktion, weil ich zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht wusste, wer will ich denn in Zukunft sein? Ich hatte ja die letzten 12 Jahre nichts anderes gemacht, als das zu machen, was andere mir aufgetragen hatten oder was ich gedacht hatte, was man von mir erwartet. Ich war irgendwelchen Idealen hinterhergerannt, ohne die je hinterfragt zu haben. Und deswegen war das für mich richtig, richtig super, über Monate in dieser Coaching-Ausbildung zu stecken. Und die habe ich gar nicht für potenzielle Kunden oder so gemacht. Die habe ich vor allen Dingen für mich selbst gemacht. Mhm. Ich konnte eben nicht von heute auf morgen meinen Job kündigen, sondern musste das wirklich gut planen, dass das finanziell alles irgendwie funktioniert. Und habe mit dem Ende meiner Coaching-Ausbildung zu dem Stichtag gekündigt und hatte mir überlegt, dass ich mich, also mein neues Leben sollte mich in die Selbstständigkeit führen. Und dann hatte ich noch eine ziemlich tolle Idee. Ich weiß auch nicht, die ist irgendwie vom Himmel gefallen. Vielleicht, weil ich dann endlich offen war für auch so ein bisschen verrückte Sachen.
Vielleicht hast du auch nicht mehr nach oben gerufen, gib mir eine Krankheit, ja, damit ich auf die Bremse gehe, sondern gib mir was anderes, gib mir eine Idee, wie ich vorankomme.
Ja, und ich war ja auch endlich offen dafür. Und dann hatte ich mir eben überlegt, dass ich jetzt diesen Wechsel vom Angestellten-Dasein in die neue Selbstständigkeit, den wollte ich so richtig auskosten. Und ich wollte mir auch da wieder Zeit geben. Ich wusste, wenn ich das von einem Tag auf den anderen mache, auch wenn ich jetzt die Coaching-Ausbildung schon im Gepäck hatte, das würde nicht funktionieren, weil ich wäre immer noch zu sehr die alte Katharina. Ich wäre immer noch zu sehr die Karriere-Katharina, die fremdgesteuerte Katharina. Und deswegen habe ich entschieden, zwischen dem alten Job und der Selbstständigkeit gehe ich auf die Alp als Sennerin.
Ja, aber also ganz ehrlich, ganz viele hätten gesagt, ach, weißt du was, so einen schönen Strand, Liegestuhl, kleine Bambushütte dazu, mehr brauche ich nicht. Warum die Alp?
Ja, ich weiß, es ist total absurd. Das ist mir auch erst später aufgefallen, dass ich mir wieder was ausgesucht habe, wo man bis zum Umkippen
schuftet. Genau, wieder arbeitet. Ja.
Ja. I don't know, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Doch, also eine mögliche Erklärung ist, ich habe mal eine Woche lang Urlaub gespendet bei der sogenannten Bergbauernhilfe. Und das kann jeder tun. Das gibt's in Südtirol, das gibt's in der Schweiz. Und dann wirst du gegen Kost und Logis auf einem Bergbauernhof einquartiert und packst da einfach mit an, was auch immer da so ansteht. Und das habe ich gemacht, einfach weil ich so gerne in die Berge gehe. Und diese eine Woche auf diesem Bergbauernhof in Südtirol, die hat mich dermaßen geflasht. Die hat mich so abgeholt in meiner Not. Da war ich ja noch in diesem Business-Kontext und plötzlich, also das war wirklich am Abend um 19 Uhr noch auf den Stöckelschuhen aus dem Büro marschiert und am nächsten Morgen mit Gummistiefeln an den Füßen im Stall wieder aufgewacht. Und plötzlich ging es nur noch darum, haben die Tiere was zu fressen? Haben wir jedes Tier gemolken? Und jetzt essen wir selber Frühstück. Und mehr gab es nicht. Also dieses von jetzt auf gleich nur noch im Hier und Jetzt und nur noch um das Wesentliche zu kümmern. Und da fiel es dann auch wie vom Himmel auf mich herab, dass ich gesagt habe, das ist das, was ich mache, um mich neu zu gebären, hätte ich fast.
Zu justieren.
Zu justieren. Mhm. Ja, neu zu finden.
Was macht diese Arbeit mit einem? Du sagst schon so, also diese körperliche Arbeit, dieses Zupacken, kommt das Hirn dann gar nicht dazu, irgendwie blöde Gedanken zu spinnen? Oder wie ist das?
Ja, ich habe vorher interessanterweise gedacht, wenn ich dann da oben auf der Alp bin, dann hätte ich ja endlich mal Zeit, über mein Leben nachzudenken. Was habe ich eigentlich alles falsch gemacht? Wie soll es in Zukunft sein? Ich hatte mir so richtig diese großen Fragen noch so ein bisschen aufgehoben. Aber da war es genau anders, wie man das vielleicht auch kennt, wenn man am Herd steht und kocht oder im Garten das Laub zusammenhakt. Da rattert nämlich da oben erstmal gar nichts. Also du kommst wirklich in so einen Flow und in so eine Zufriedenheit, weil du in dem Moment nirgendwo anders sein möchtest. In dem Moment ist alles gut. Du melkst die Ziege, dann du fütterst du sie noch ein bisschen und dann mistest du den Stall aus und mehr gibt es nicht zu tun. Es gibt an dem Tag keine großen Fragen zu lösen. Und ich muss auch noch nicht wissen, was ich dann in einem halben Jahr mache. Weil erstmal müssen wir gucken, wie morgen das Wetter ist. Ob wir morgen die Zäune bauen können oder morgen die Tanne fällen können oder schneit es morgen und unsere Pläne werden über den Haufen geworfen. Aber weiter als bis morgen brauchen wir jetzt für 4 Monate nicht zu schauen.
Aber 4 Monate in so einer fremden Familie auf dem Berg, fühlt man sich da nicht zwischendurch auch sehr einsam?
Genau das Gegenteil ist eingetreten. Ich habe mich da oben unglaublich geborgen gefühlt. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass ich zu Hause in Köln alleine wohne. Und plötzlich war ich Teil einer Familie. So wie wenn man als Jugendlicher auf Schüleraustausch geht oder als Student vielleicht als Au-pair ins Ausland geht. So war ich dann Teil plötzlich dieser Bergbauernfamilie. Und es war genau das Gegenteil von Einsamkeit. Es war Geborgenheit. Es war Verbundenheit, Vertrautheit. Und was uns auch zusammengeschweißt hat, sind die unglaublichen Herausforderungen, die wir da manchmal hatten. Also da kommt plötzlich ein Unwetter oder ein Tier verletzt sich bis hin zu ein Tier stirbt. Oder du befindest dich in einer brenzligen Situation. Du musst blitzschnell Entscheidungen treffen. Also das schweißt dich unheimlich zusammen. Du bist dann wie so eine Schicksalsgemeinschaft.
Aber wenn man immer gerannt ist und auf einmal kann man nur noch gehen. So gerade, also ich stelle mir das so vor, dass man auch eine Zeit lang braucht, um da runterzukommen.
Ja, natürlich. Also vor allen Dingen hast du in den ersten Wochen auch erstmal dermaßen viel mit deinem Körper zu tun. Also da geht's in Anführungsstrichen ums nackte Überleben. Also es tut dir so viel weh. Du bist so schlapp und so schwer. Köln liegt auf 60 Metern. Also ich war ja auch die Höhe überhaupt nicht gewöhnt. Die Hütte lag auf 1640. Das Gelände ging bis knapp 2000 Meter hoch. Und du bist ja den ganzen Tag auf und ab und links und rechts und 130 Hektar, das sind 82 Fußballfelder. Also was du da alles zu Fuß erledigst.
Wann hast du eigentlich das Buch geschrieben, Bergsommer? Dem Spiegel-Bestseller im Übrigen, ja, was man halt so nebenher schreibt, ne? Sag mal, wann hast du den geschrieben? Nach dem ersten Sommer?
Oder? Nein, nach dem dritten.
Nach dem dritten, okay.
Genau.
Dann sind wir jetzt noch beim ersten Sommer. Du kommst zurück. Du hast gesagt, ich will mich selbstständig machen und diese 4 Monate nutze ich, um da irgendwie ein Gefühl für zu haben. Aber du kamst wieder, wahrscheinlich dein Körper völlig gestählt, oder? Man sieht ganz anders aus wahrscheinlich.
Ja, es ist wirklich witzig, als ich dann das erste Mal zu Hause wieder vor einem Ganzkörperspiegel gab. Also sowas Überflüssiges gibt es natürlich auf der Alp auch nicht. Ne? Wen interessiert ein Ganzkörperspiegel? Und da weiß ich noch ganz genau, was ich da plötzlich an irgendwo zwischen meinen Rippen und meinen Schultern für Muskeln entdeckt habe. Und auch meine Hände, also meine Hände waren auch ein Phänomen. Das waren richtige Pranken geworden, weil vorher habe ich ja nur am Laptop gearbeitet und plötzlich waren das richtige Arbeiterhände.
Das heißt, du warst jetzt in der Lage zuzupacken. Was hast du angepackt?
Die ersten Wochen und Monate bin ich, weil ich das finanziell gar nicht anders hätte stemmen können, bin ich tatsächlich in das alte Kinderzimmer bei meinen Eltern eingezogen.
Das ist ja der Albtraum erstmal, oder?
Ja.
Für viele. Also
ja.
Für mich, also ganz ehrlich, also so.
Genau. Und
mit 40 möchte ich nicht zurück in mein Kinderzimmer.
Genau, also ich war, als ich von der Alp zurückgekommen bin, 37 und hatte also diese Bilderbuchkarriere, nennen wir sie mal, hinter mir. Und aus Sicht vieler Menschen habe ich ja auch ganz viel falsch gemacht, ne, diese tolle Karriere aufgegeben und dann und mich degradiert zur Sennerin und Bergbäuerin. Und dann bin ich auch noch ins alte Kinderzimmer in meiner Heimat eingezogen. Also für viele, die das von außen sehen, ja einen Rückschritt nach dem anderen. Das waren ja dann wirklich bewusste und durchdachte Schritte. Und nur indem ich das so gemacht habe, mir die Miete gespart habe in Köln, nur dadurch konnte ich mir das realisieren. Also das war sozusagen mein Preis.
Aber wir sind wieder bei dieser Selbstbestimmung, ne, angekommen. Dieses ich plane das so, ja, weil ich das will und nicht, weil das irgendwie von außen kommt. Und dann sag mir nochmal ganz kurz, was für eine Selbstständigkeit dann kam und ob du sagst für dich, das ging so weiter, dass du gut davon leben konntest, dass du zufrieden warst.
Ich bin gestartet als freiberufliche Texterin und Konzeptionerin und habe dann einen Gründungszuschuss bekommen. Also da gab es in meinem Falle die Alternative Arbeitslosengeld oder Gründerzuschuss und ich habe glücklicherweise den Gründerzuschuss bekommen.
Mhm. Und ohne, dass du dabei wieder in diesen Leistungsdruck verfallen bist und Wochenende durch und so weiter?
Ja, ich hatte dann als Existenzgründerin natürlich plötzlich ganz andere Sorgen. Also ich hatte zwar diesen Gründerzuschuss, der ist aber ja auch nur befristet auf ein paar Monate. Und dann ist dieser Puffer oder dieses Taschengeld ist dann plötzlich weg und dann stehst du plötzlich ganz alleine auf deinen eigenen Füßen und mal ganz abgesehen davon musst auch noch deine Krankenversicherung und deine Altersvorsorge auch noch alles stemmen. Und insofern hatte ich plötzlich ganz neue Sorgen. Wo ich mich dran gewöhnen musste, ist zum Beispiel ein ständiges Auf und Ab, dass du Phasen hast, wo plötzlich alle was von dir wollen. Gerade im Marketingbereich ist zum Beispiel der Herbst so eine Phase, wenn es auf Weihnachten zugeht, wenn im alten Jahr noch ganz viel erledigt werden muss. Und dann kommt aber zum Beispiel so eine Phase wie der Sommer, wo in den Unternehmen alle in den Sommerferien sind. Erst der eine Entscheider, dann der andere Entscheider und ruckzuck sind 2 Monate um und keiner brauchte was von dir. Also das sind natürlich dann auch ganz neue Fragestellungen für mich gewesen, die ich erstmal lernen musste.
Du bist wieder auf die Alp gegangen. Dieses Mal warst du davor selbstständig, hast dein Leben irgendwie anders gemacht, bist dann ein drittes Mal auf die Alp. Hat sich das jedes Mal verändert, wenn du wieder oben warst?
Ja, jeder Sommer war für mich ganz anders. Der zweite Sommer war ein Genusssommer, weil dann kannte ich ja schon alles. Die Menschen und die Tiere und das Gebiet und vor allen Dingen auch die Arbeiten. Und mein Körper war auch schneller dran gewöhnt. Also das war ein komplett anderes Erlebnis.
Bevor du das dritte Mal auf die Alp gegangen bist, musstest du mit einem Schicksalsschlag klarkommen.
Ja, das ist richtig. Das war 3 Wochen, bevor die nächste Sommersaison auf der Alp begonnen hätte oder hat, ist mein kleiner Bruder gestorben. Der war 35 damals und ist von einem Auto überfahren worden. Und das war natürlich ein lebensveränderndes Ereignis, was ja einfach von außen, ohne dass du irgendwie Einfluss nehmen kannst, einfach über dich drüber kommt. So wie ich es damals als Außenstehende beim Concordia-Unglück erlebt hatte, so erging es mir da jetzt auch. Plötzlich passiert etwas, etwas trifft ein, du hast keine Kontrolle darüber und du stehst vor einem riesigen Scherbenhaufen und hast erstmal überhaupt keinen Überblick mehr und hast das Gefühl, die ganze Erde wackelt und weißt gar nicht mehr, wo du stehst und wer du bist.
Ich könnte mir vorstellen, dann irgendwie einen Berg zu besteigen, nachdem man im tiefsten Tal war, ist umso schwieriger, oder?
Es war für mich schwer, mich von zu Hause loszureißen. Ich musste auch überhaupt erstmal die Entscheidung treffen, ob ich überhaupt noch auf die Alp gehen könnte, weil wenn gerade sowas Furchtbares in deinem Leben passiert ist, brauchst du ja eigentlich Stabilität und brauchst du eigentlich deine engsten Menschen um dich rum. Ich aber musste 3 Wochen später, was heißt musste, ich habe mich dann dafür entschieden, 3 Wochen später auf der Alp sein, also fernab von zu Hause. Und das sind wirklich einige Kilometer zwischen meiner Heimat und der Alp. Und da fährst du also nicht mal eben am Wochenende hin, um dir ein bisschen Trost oder Verbundenheit abzuholen. Also das war schon eine ganz schöne Abwägung. Ich habe mich aber dafür entschieden, weil zu meiner Gastgeberfamilie in der Schweiz bis dahin natürlich eine ganz enge Verbundenheit bestand und weil ich auch einfach schon wusste, was die Berge und die Tiere mir schenken würden.
Halt oder was haben sie dir geschenkt in dem Moment?
Ja, sie haben mir Halt geschenkt, sie haben mir Wärme geschenkt, dass ich da oben sein konnte, wie ich bin. Ich brauchte keine Maske aufzuziehen, ich brauchte nicht zu Schauspielern. Und was mir auch gut getan hat, ist, dass ich meinen festen Platz hatte. Wenn ich zu Hause geblieben wäre, in meiner eigenen Wohnung, in meinem eigenen Leben, ich bin selbstständig und ich wohne alleine. Das heißt, ich habe ja überhaupt keinen von außen an mich herangetragenen Rhythmus. Mich vermisst keiner, wenn ich 2 Tage lang nicht aus dem Bett hervorkrieche. Aber auf der Alp hatte ich meine feste Rolle, meine festen Aufgaben. Morgens um 4:45 war Melken, bis ich abends ins Bett gefallen bin. Ich wurde gebraucht und das tat mir gut.
Was hast du aus dieser Zeit gelernt?
Es holt mich immer wieder aufs Neue ab, wie sehr präsent ich bin, wenn ich auf der Alp bin. Morgens fängt der Tag damit an, dass ich zum Melken gehe. Ich fütter die Ziegen, ich miste den Stall aus, melke und danach wasche ich das Melkgeschirr. Das ganze Prozedere dauert ungefähr 2 Stunden und da habe ich noch nicht gefrühstückt. Und alleine in diesen 2 Stunden erlebe ich so einen Frieden. Ich erfülle einfach genau die Aufgaben, die es jetzt braucht. Ich mache nicht zu viel, ich mache nicht zu wenig. Und ich brauche mir keine Gedanken zu machen. Und das ist das, was mich immer wieder so bereichert. Ich reiche. Es ist egal, wie ich aussehe. Es ist egal, wie ich rieche. Und glaub mir, im Stall riechst du nicht gut. Und trotzdem reicht genau das.
Was können vielleicht auch wir alle, die dir zuhören, mitnehmen von diesen Alpsommern?
Also über dieses Reduzieren und Weglassen und sich auf das Wesentliche konzentrieren, komme ich auch immer wieder zurück zur Freiheit, weil ich das Gefühl habe, dass mich das frei macht. Je weniger ich an Dingen oder auch an Image, Aussehen, ob jetzt materielle oder immaterielle Dinge, mit denen ich mich schmücken kann, brauche, desto freier bin ich, mich auch jeden Tag wieder neu zu erfinden. In allen meinen gesellschaftlichen Rollen, die ich habe, in meinen Rollen in der Familie, im Privatleben oder im Arbeitskontext. Und das macht mich zufrieden und bringt unheimlich viel Leichtigkeit mit sich. Und vor allen Dingen bedeutet für mich diese Freiheit auch, ich lasse mich nicht mehr in eine Schublade stecken. Ich habe so viele Jahre in der Schublade gesteckt, weil ich gedacht habe, ich müsste den Erwartungen von anderen Genüge tun.
Ich fand so schön, was die Bäuerin dir auch mitgegeben hat.
Sie hat mir so vieles beigebracht und mich auf so viele Weise inspiriert. Und eine Aussage, die ich nie vergessen werde, ist, dass sie mir von ihrem Leben als Bäuerin erzählt hat und dass eben ihr Leben 365 Tage im Jahr immer mehr oder weniger gleich verläuft. Und dass es ganz anders ist als das Angestelltenleben. Und wir hetzen alle durch die Wochen und Tage und hecheln unserem nächsten Urlaub entgegen. Und das kann sie nicht, weil sie kann keinen Urlaub nehmen von ihrem Leben, weil Leben und Arbeiten bei ihr miteinander verwoben ist. Und sie sagt, Kathi, du musst dein Leben so einrichten, dass du 365 Tage im Jahr ausgeglichen und glücklich und damit einverstanden bist. Und nicht so, dass in den 2 Wochen, wo du Urlaub hast, dass du da glücklich und zufrieden bist, sondern jeden einzelnen Tag.
Hast du für uns nochmal vielleicht so ein, wir sagen immer ein AAA, also so ein Fazit. Was würdest du denn als Mental Coach sagen? Was macht denn glücklich?
Ich habe mich viele Jahre lang nicht darum gekümmert, was ich eigentlich möchte. Und ich habe nie die Frage zugelassen oder ich wusste gar nicht, dass es die Frage gibt, wofür bin ich eigentlich hier? Und ich bin dabei, das immer mehr zu entdecken. Und ich glaube, wenn das jeder für sich selbst findet, was er besonders kann, was er oder sie besonders mag, was das persönliche Geschenk ist, das wir mitgebracht haben und mit den Menschen und der Welt teilen können, dann, glaube ich, finden wir Zufriedenheit und dann finden wir auch Momente des Glücks. Aber auf diese Reise muss man sich begeben. Und man weiß nicht immer, was das Ziel ist, aber ich glaube, es ist manchmal wichtig, einfach loszugehen.
Punkt. Katharina Aflerbach, es war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Ich danke dir, danke.
Ja, ich hoffe, ihr konntet aus dem Gespräch heute ein bisschen was für euch mitnehmen. Vielleicht habt ihr auch noch Wünsche oder Kritik oder ihr habt selbst so ein Alles-auf-Anfang-Moment. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch meldet, entweder über die sozialen Medien, bei mir, über LinkedIn oder Instagram oder ihr schreibt uns eine Mail. allesaufanfang@ndr.de. Und das Schöne ist, wir hören uns hier in einer Woche schon wieder. Da gibt es eine neue Folge, natürlich in der ARD-Audiothek. Ich freue mich auf euch.